Ja, dieses Lied hat seine Textgrundlage auch im Epheserbrief, im dritten Kapitel, im Lobpreis von Paulus. Ich freue mich schon auf diesen Textabschnitt. Ich denke, dann werden wir es nochmal singen. Passt dann sehr gut. Steht nochmal auf. Kommt, lasst uns nochmal beten, für unseren Herrn treten. Großer, herrlicher Gott, wir danken dir dafür, dass du da bist, Herr, dass wir hier sein dürfen, um auf dein Wort zu hören. Und wir möchten dich bitten, Herr, dass du uns einen wachen Verstand, einen wachen Geist gibst, Herr, dass wir hören und verstehen, Herr, aber vor allem, dass unser Herz verändert wird durch dein Wort. Hilf du, dass wir ein Stück weit mehr von dir erkennen, von dem, was du getan hast, und dass es uns groß wird in unserem Leben, dass es Auswirkungen hat auf unser Leben. Amen. Im Jahr 1999 gab es einen recht düsteren, aber doch sehr interessanten Science-Fiction-Film. Ich denke, einige werden diesen Film kennen. Das ist der Film Matrix. Ist ein bisschen verrückt, diese Handlung. Und zwar spielt die zu einer Zeit, wo Maschinen die Weltherrschaft übernommen haben und Menschen nur noch als lebendige Batterien dienen. Und damit die Menschen das nicht mitbekommen, dass sie nur dafür existieren, gibt es eben ein riesiges Computerprogramm, das ist die sogenannte Matrix, wo dann der Geist des Menschen angeschlossen ist und ein normales Leben wird ihnen vorgegaukelt. Klingt ein bisschen verrückt, ich weiß, so ist es aber da. Und in diesem Computerprogramm befinden sich dann auch Personen, die ja die selbst Computerprogramme sind und auch gewisse Funktionen haben. Ja, so zum Beispiel eine Frau, das ist die Frau hier links, wie man so ein bisschen erkennen kann, nennt sich das Orakel. Ein Orakel dient eben für die Beantwortung von Zukunfts- und Entscheidungsfragen. Und in einer Szene kommt der Protagonist rechts zu dieser Frau und sie sagt ihm: Ich würde dich ja bitten, dass du dich hinsetzt, aber du willst ja sowieso nicht. Und mach dir keine Sorgen um die Vase. Der Protagonist fragt, welche Vase. In dem Moment, wo er sich umdreht, fällt eine Vase runter, die er mit seinem Ellbogen angestoßen hat, und sie zerbricht. Die Frau sagt, ja, diese Vase. Der Protagonist entschuldigt sich dafür und die Frau sagt, ich sagte doch, mach dir keine Sorgen darum. Natürlich kommt die Frage auf, woher wissen Sie das? Und er bekommt nur zur Antwort, oh, viel quälender wird für dich die Frage sein, ob du die Vase auch umgestoßen hättest, wenn ich es dir nicht gesagt hätte. Und aus dieser kurzen Szene ergeben sich so viele Fragen für unseren Verstand, dass wir kaum fassen können. Ja? Wieso weiß die, dass dieser Mann sich überhaupt sowieso nicht setzen möchte? Hat er überhaupt eine freie Wahl, das dann zu tun? War er dazu erwählt von ihr, vielleicht schon vorher, dass diese Vase umgestoßen werden sollte? War alles vorherbestimmt, dass sie kaputt gehen sollte? Oder war es nur so gedacht, dass sie erst umkippt, wenn sie ihn mit dem Gedanken dahin stößt und er sich umdreht? Das sind all diese Fragen, die man sich wahrscheinlich in diesem Moment stellt. Und ganz ähnlich geht es uns vielleicht auch mit Fragen zu unserem heutigen Bibeltext aus Epheser 1. Dort werden wir zwei Wörter finden, die sehr an unsere Substanz, an unsere Gehirngrenzen gehen. Die Frage nach der Erwählung und der Vorherbestimmung. Aber in unserem heutigen Bibeltext aus Epheser 1, die Verse 4 bis 6, finden wir eben genau diese beiden Themenkomplexe, diese beiden Taten Gottes, Erwählung und Vorherbestimmung, die nicht negativ zu bewerten sind, sondern, wenn ihr euch noch erinnern könnt, vor 3 Wochen ging es um den großen Segen Gottes, die großen Segnungen in den himmlischen Welten. Und Erwählung und Vorherbestimmung sind zwei dieser Segnungen, die du und ich haben. Zwei Teile, wie Gott seine Gemeinde schon angefangen hat zu bauen vor unserer Zeit. Lass uns gemeinsam diesen Text lesen aus dem Epheserbrief, Kapitel 1, die Verse 4 bis 6. Jörg hat uns ja vor 3 Wochen den ganzen Abschnitt vorgelesen, was ja ein einziger Satz ist, im Griechischen zumindest. Bei uns ist zumindest etwas unterteilt, wofür ich sehr dankbar bin. Epheser 1, die Verse 4 bis 6. Wie er uns auch in ihm auserwählt hat, vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe und uns vorherbestimmt hat zur Sohnschaft durch Jesus Christus für sich selbst, nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Preise der Herrlichkeit der Gnade, mit der er uns begnadigt hat, in dem Geliebten. Wenige Verse, aber sehr tiefgreifende Gedanken, und das Thema klingt vielleicht ein bisschen seltsam, aber so formte Gott die Gemeinde. Da ging es los, dass er sich Gedanken gemacht hat, um Menschen herauszurufen durch seine Erwählung und Vorherbestimmung, dass sie ihm gehören und so zur weltweiten Gemeinde Jesu Christi hinzugetan werden. So formte Gott Gemeinde, eben durch Erwählung vor Grundlegung der Welt und durch Vorherbestimmung nach seinem Willen. Und dieses Thema, da müssen wir sehr behutsam herangehen, weil es sehr viele Fragen offen lassen wird. Durch die Jahrhunderte hindurch wurde dieses Thema zu einem der größten Streitpunkte in der Kirchengeschichte. Immer wieder kam dieser Streit auf, bis in unsere heutige Zeit. Wir dürfen auf der einen Seite dieses Thema nicht vernachlässigen, weil es so einen unheimlichen Reichtum hat, weil es so viele Themen betrifft, die darauf folgen. Zum Beispiel dein Gottesbild oder die Gewissheit der Rettung. Aber wir dürfen es auch nicht überbetonen und uns nur noch damit beschäftigen, sondern in der Schrift gibt es weit mehr wichtigere Anwendungen für das praktische Leben, für die Heiligung im Hier und Jetzt. Das Thema Vorherbestimmung und Erwählung ist viel zu komplex für eine Predigt, um jede Detailfrage zu ergreifen, das ist mir völlig klar. Wir alle sitzen hier mit vorgefertigten Meinungen zu diesem Thema, davon bin ich überzeugt. Wir haben irgendwo so ein Konzept im Kopf, was das wohl bedeutet. Prinzipien, vorgefertigte Gedanken, und alle, ich auch, wir müssen das anhand der Schrift überprüfen. Und selbst dann, wenn wir heute da durch sind, werden wir das nicht alles verstehen. Ich glaube, das ist so. Deshalb ist mein Ziel, Leute, dass wir ein Stück weit mehr vielleicht verstehen und vor allem darin die Größe und die Gnade Gottes verstehen, wie wir im 6. Vers gelesen haben, zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade. Dieses Thema ist heute für diejenigen, die an Jesus Christus glauben. Es ist nicht an die, die nicht an Jesus Christus glauben. Erwählung und Vorherbestimmung interessiert dich überhaupt nicht. Muss ich einfach mal vorneweg so klar sagen. Und dennoch werde ich während der Predigt einiges auch zu denen sagen, die noch nicht eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus haben. So, das ist so das, worum es heute gehen wird. Bei der Themenformulierung habe ich mich dann an das gehalten, worum es im Epheserbrief geht. Es geht darum letztlich um Gottes Plan mit der Gemeinde und das, was wir, wie wir in der Gemeinde dann erleben sollen. So hatten wir das einst in der Einleitung zum Brief festgehalten, und in diesen Versen 3 bis 14, diesem einen großen Satz, geht es immer wieder um die Formung der Gemeinde. Und das eben durch die Dreieinigkeit, durch den Vater, in dem er erwählt und vorherbestimmt, durch den Sohn, der das Opfer ist, und durch das Wirken des Geistes, der die Gläubigen versiegelt. Ja, also so kann man ganz grob diesen Abschnitt 3 bis 14 einteilen. Wir sehen, dass der Vater wirkt, der Sohn wirkt und der Geist wirkt. Aber was wir vor allem sehen, ist, dass der Sohn immer wieder eigentlich in fast jedem Vers hier vorkommt. Ja, schaut mal rein, Vers 3. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segen im Himmelswelt in Christus. Vers 4. Auserwählt in ihm. Vers 5. Durch Jesus Christus. Vers 6. Er hat das uns begnadigt in dem Geliebten, in Jesus Christus. Vers 7, in ihm haben wir die Erlösung. Vers 8, er ist der, der diese Gnade gibt. Vers 9, in ihm hat er sich das alles vorgenommen zu tun. Vers 10, dass er alles zusammenfasst in dem Christus. Vers 11, in ihm haben wir ein Erbteil erlangt. Vers 12, Preise seiner Herrlichkeit, die wir vorher schon auf den Christus hin gehofft haben. Und Vers 13, in ihm seid auch ihr versiegelt worden mit dem Heiligen Geist. Immer wieder geht es um diese eine Person, Jesus Christus, das Haupt der Gemeinde. So formte Gott Gemeinde und das hat er bereits getan und ich denke, wir verstehen das, was hier in Vers 4 steht, vor Grundlegung der Welt in der zurückliegenden Ewigkeit. So formte Gott Gemeinde erstens durch Erwählung vor Grundlegung der Welt. Und wir sehen hier Vers 4, wenn wir uns das anschauen, knüpft direkt an Vers 3 an. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung der Himmelswelt in Christus, wie er uns auch in ihm auserwählt hat. Wie? Steht bei mir, ich glaube in der Luther und anderen Übersetzungen steht, denn es ist miteinander verknüpft. Wie beschreibt die Art und Weise dieser Segnung, wie sie dann auch noch in diesen ganzen Versen weiter beschrieben wird? Das sind die ersten beiden Aspekte dieser Segnung in den himmlischen Welten, dass er uns erwählt hat vor Grundlegung der Welt und vorherbestimmt hat zur Sohnschaft oder zur Kindschaft. Und diese Lehre über die Erwählung und über die Vorherbestimmung, die finden wir nicht nur hier in diesen Versen 3 bis 14. Sie findet sich an so vielen Stellen in der Schrift und sie kann man gut eigentlich in drei Formen einteilen, wenn man das so möchte. Dann gibt es einmal die sogenannte berufliche Erwählung, dass Gott Menschen in einen Beruf hinein erwählt. Er erwählt Propheten, er erwählt Könige, er erwählt Statthalter, er erwählt Paulus zum Dienst an den Nationen. Dann gibt es die sogenannte theokratische Erwählung oder eben die Erwählung seines Volkes, des Volkes Israel. Und diese Stelle, die können wir mal aufschlagen, weil sie auch eine sehr gute Grundlage bildet für diesen dritten Aspekt der Erwählung. 5. Mose schlagen wir zunächst mal auf, Kapitel 7, die Verse 6 bis 8. Denn du bist dem Herrn, dein Gott, ein heiliges Volk. Das haben wir gelesen. Dich hat der Herr, dein Gott, erwählt, dass du ihm zum Volk seines Eigentums wirst, aus allen Völkern, die auf dem Erdboden sind. Nicht, weil ihr mehr wäret als alle Völker, hat der Herr euch zugeneigt und erwählt. Ihr seid ja das Geringste unter allen Völkern. Sondern wegen der Liebe des Herrn zu euch. Und weil er den Eid hielt, den er euren Vätern geschworen hat, der euch mit starker Hand herausgeführt hat, dich erlöst hat aus dem Sklavenhaus, aus der Hand des Pharaos, des Königs von Ägypten. Also wir sehen hier eine Erwählung, wo das Volk gar nichts für konnte. Ja, sie waren gering, sie waren klein, sie waren unscheinbar auf dieser Welt. Aber Gott hat gesagt, die erwähle ich aus einer Menge von Völkern, wegen seiner Liebe. Noch diesen Aspekt, wenn wir zurück in den Epheserbrief finden wir direkt auch in Vers 4, in Liebe. Ganz am Ende steht es dort auch. Gut, wie gehen wir an dieses Thema ran? Ich habe einfach drei Fragen, und zwar wann, wie und wozu. Wann hat die Erwählung stattgefunden? Wie ist das, oder wie ist das geschehen oder worin besteht sie und wozu dient sie? Und anhand dieser Fragen hangeln wir uns ein bisschen einfach entlang, weil dieses Thema sehr komplex ist. Und das ist eben genau dieser dritte Aspekt, den Paulus beschreibt. Und zwar diese rettende Erwählung von Personen zum Heil oder zur Rettung. Und das ist letztlich das, und ich habe euch viele Stellen hingeschrieben, die ein oder andere werden wir auch noch lesen, ist das, worum es hier in diesem Abschnitt im Epheserbrief geht. Wann geschieht das, geschah das, wie und wozu geschah das? Das erste ist, wann? Und zwar vor Grundlegung der Welt. Das haben wir direkt in unserem Text hier. Und das bedeutet nichts anderes, als dass Gott, bevor er diese Welt überhaupt geschaffen hat, bevor wir überhaupt in Kategorien von Raum und Zeit denken können, er einen Zeitpunkt gewählt hat, wo er Menschen souverän aus einer Menge von Menschen auserwählt hat, die zu ihm gehören. Das ist die Wahrheit, die hier an dieser Stelle steht. So sehr sie uns angreift, so sehr wir sie vielleicht an einzelnen Aspekten nicht verstehen können. Aber wenn wir das verstehen, dass das ohne unser Zutun, ohne dass er überhaupt in uns etwas gesehen hat, sondern uns geliebt hat, und deswegen erwählt hat, ist das eine der kostbarsten Wahrheiten, die wir in der Schrift finden. Die steht nicht in der Schrift, und das ist heute, hoffentlich kommt es nicht dazu, dass wir davon verwirrt werden oder dass wir stolz werden. Ja, ich gehöre dazu, aber ich habe ja gar nichts dafür getan. Sondern Gott hat das seinen Schreiber niederschreiben lassen, um dich zu trösten. Weil die Lehre über die Erwählung und die Vorherbestimmung eine unheimliche Sicherheit gibt. Die Sicherheit deiner Rettung, die Verbindung zum lebendigen Gott, die er, ohne dass wir überhaupt schon existiert haben, geschlossen hat. Er hat alle Hebel in Bewegung gesetzt, um dich, der du jetzt sein Kind bist, in jedem Fall kann ich es über dir sagen, zu retten. Kein Mensch hat Einfluss darauf gehabt, kein Mensch konnte irgendeinen Verdienst nachweisen. Du konntest nichts tun dafür, weil es vor unserer Zeit war und Gott hat dort souverän gehandelt. Ja, wenn es nach unserem Leben ginge und wenn unsere Rettung an unserem Leben festgehalten werden würde, an unseren Gefühlen, an den Situationen, an unseren Glaubensschwankungen, oh Mann, ich glaube, dann wäre keiner von uns irgendwo sicher in diesem Denken. Sondern, und das macht der ganze Abschnitt deutlich, sie ist gegründet in der Erwählung des Vaters, im Opfer des Sohnes und in der Versiegelung des Heiligen Geistes. Da ist Sicherheit zu finden, nicht in uns. Und das macht diese Lehre auch so schwer für uns zu ertragen, weil sie dir und mir das letzte Hemd aussieht. Wir meinen oft, dass wir stark sind, dass wir gut glauben, dass wir gut dabei sind. Aber hier wird gesagt, du hast gar nichts eigentlich damit zu tun, erst einmal. Gott hat diese Entscheidung getroffen. Sie ist Gottes Werk und er erwählt Menschen, und das ist eben die Bedeutung dieses Wortes, aus einer Gesamtmenge welche herausnehmen. Und dazu schlagen wir mal 2. Thessalonicher 2 auf. Dort finden wir, das ist eine dieser Stellen, wo wir noch ein Stück weit mehr davon lesen. 2. Thessalonicher 2, Vers 13. Und da kommt es noch mal klarer hervor, wozu erwählt wird. 2. Thessalonicher 2, Vers 13. Wir aber müssen Gott alle Zeit für euch danken, vom Herrn, geliebte Brüder, dass Gott euch von Anfang an erwählt hat zur Errettung, in Heiligung des Geistes, im Glauben an die Wahrheit. Zur Rettung. Hier werden die angeschrieben, die vom Herrn Geliebte sind. Im Epheserbrief schreibt Paulus von uns. Ja, wenn er nur sich genommen hätte, dann hätte man ja sagen können, gut, er hat eine Sonderstellung, bin ich überhaupt dabei? Nein, er schreibt auch von uns. Die, die gläubig sind. Es geht also um die Erwählung von Menschenseelen zur Errettung, wie Paulus hier auch nochmal an die Thessalonicher schreibt. Und die erste Frage, die dann sicherlich bei uns in unseren Gedanken aufkommt, ja, Moment mal. Wenn Gott doch einige erwählt, was ist dann mit denen, die er nicht erwählt? Habt ihr diese Frage? Das ist völlig legitim, weil es in unserer Logik verankert ist. Aber mit dem Erwählen muss nicht zwingend der Umkehrschluss geschlossen werden. Erstens, weil das Wort es nicht hergibt, sondern es wird einfach nur neutral herausgeholt. Das andere wird nicht beachtet in dem Sinne. Und zweitens schreibt die Bibel nicht, dass Gott erwählt hat zu einer Verdammnis oder zur Nichtrettung. Diesen Umkehrschluss können wir nicht ziehen, weil die Bibel ihn nicht hergibt. Vielmehr verordnet Gott Menschen zum ewigen Leben. Und da schlagen wir die Apostelgeschichte einmal auf. Und das ist ein sehr, sehr schöner Vers, finde ich, wie die Menschen und damit verbunden auch die Freude da erleben über ihre Rettung. Apostelgeschichte, Kapitel 13. Vers 48, Apostelgeschichte 13, Vers 48. Als aber die, die aus den Nationen es hörten, freuten sie sich und verherrlichten das Wort des Herrn und es glaubten, so viele zum ewigen Leben verordnet waren. Hier ist ein anderes Wort für erwählt oder bestimmt, Hier steht verordnet. Und wie ist das jetzt? Und ich denke, das ist vielleicht die zweite Frage, die du so dazu hast. Wenn Gott zur Rettung erwählt oder zum ewigen Leben verordnet, dann bin ich doch eigentlich wie eine Marionette und muss doch gar nichts tun, oder? Hast du mal Gedanken darüber gemacht? Die Erwählung Gottes, und das ist die andere Wahrheit, die wir in der Schrift haben, ist nicht losgelöst von der Verantwortung des Menschen, Buße zu tun und an Jesus Christus zu glauben. Diese Wahrheit steht genauso wie zwei Schienen, die du legen kannst bis zum Ende. Sie werden immer parallel zueinander laufen. Sie werden bis zum Ende da sein. Die eine Wahrheit, dass Gott Menschen zur Rettung erwählt, und die andere Wahrheit, dass du verantwortlich bist, umzukehren und zu glauben. Und dazu gibt es unheimlich viele Stellen, die uns das im Neuen Testament sagen. Das ist Gottes Souveränität und ist Menschenverantwortung. Und das sind diese großen Gegensätze, die wir in unserer Logik, in unserem Denken nicht zusammenbekommen, oder? Sie sind in unserem Denken inkompatibel, das passt nicht. Und das ist ein Aspekt des Ganzen, wo ich uns hinführen möchte, dass du Gott vertraust, auch wenn du es nicht verstehst, so wie Abraham, der gesagt wurde, wir gehen mal in so ein Land, das kennst du nicht, aber er vertraute Gott, er war im Gehorsam. Dass wir aber auch sehen, wie groß Gott ist, dass er uns das einfach schreibt und anscheinend für ihn diese Gegenstücke in unserer Logik miteinander verbinden kann. Das ist dein Gott. Er kann das harmonisieren. Und ähnlich ist es eigentlich wie bei dem Gedanken der Schöpfung oder wie bei den Wundern, von denen wir lesen. Erklären können wir das in unseren naturgesetzlichen Begrenzungen nicht. Aber glaubst du nicht, dass diese Wunder stattgefunden haben? Vertraust doch auch Gottes Wort und dem, was Jesus sagt, oder nicht? Und das möchte ich auch, dass wir dahingehend vertrauen und sagen, ich kriege es nicht ganz aufgelöst. Ich stehe hier, ich kriege es nicht ganz aufgelöst. Aber ich vertraue Gott, dass er das kann. Und diese ganze Sicherheit ist letztlich, und das ist die zweite Frage, dann wie hat sie stattgefunden, wie ist sie begründet in Christus. Sie hat Bestand in Christus. Und das ist interessant, ja, hiermit wird indirekt gesagt, wenn das vor Grundlegung der Welt war, dass Jesus ewig ist, dass er schon vorher existiert hat, weil sie in ihm gegründet ist und letztlich, so haben wir es auch im Petrusbrief gelesen, hat er sich dann offenbar gemacht, um sein Werk am Kreuz zu vollziehen. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnern könnt, 1. Petrus 1, es war vorher schon alles geplant mit Jesus, aber dann wurde er offenbar gemacht, um das durchzuführen. Vor Grundlegung der Welt hat Gott die Gemeinde kreiert. Er hat in seinen Gedanken die weltweite Gemeinde, das heißt jeder, der an Jesus Christus glaubt, mit dem Christus zusammengebracht. In ihm hat das Bestand. In der zurückliegenden Ewigkeit hat das Opfer seines Sohnes, hat er in seinen Plan eingefasst. Die Erwählung ist in Christus festgemacht worden. Schon vor Grundlegung der Welt an stehen die Namen der Geretteten im Buch des Lebens von wem? Des Lammes. Können wir mal in die Offenbarung gehen. Ist auch sehr schön beschrieben, Offenbarung 13, Vers 8. Geht es um die Anbetung des Tieres. Aber so im Nebensatz wird dann gesagt, was mit diesem Buch des Lebens des geschlachteten Lammes ist. Eine schlimme Zeit wird das sein. Alle, die auf der Erde wohnen, werden ihn anbeten, jeder, dessen Name nicht geschrieben ist im Buch des Lebens des geschlachteten Lammes von Grundlegung der Welt an. Auch hier ein Hinweis darauf, dass schon vorher dieses Buch existiert hat, oder eine deutliche Erklärung, dass vorher schon dieses Buch existiert hat und die Namen da stehen. Wir stehen da drin, wenn wir gläubig sind. So möchte ich es formulieren. Und das hat mit dem Zweck zu tun, den wir dort finden. Und das ist das Dritte, wozu? Dass wir heilig und tadellos vor ihm sein in Liebe, zurück im Epheserbrief. Dieser doppelte Zweck, dass wir heilig vor ihm stehen, vor ihm sind und tadellos vor ihm stehen oder sind. Dass wir Heilige sind, so wie Paulus das in Kapitel 1, Vers 1 im Epheserbrief schreibt. Er richtet seinen Brief ja an die Heiligen. Waren jetzt die Epheser einfach ohne Sünde? Ich denke nicht, es waren Menschen. Und da müssen wir unterscheiden zwischen der Position und der Praxis. Zwischen der Stellung, die wir vor Gott haben, dass wir vor ihm sind, und unserem Zustand, dass wir immer noch Sünder sind. Ich denke, hier bezieht es Paulus eben auf diese Stellung, die wir vor Gott haben. Dass wir Heilige sind. Unsere Position vor Gott, wie wir vor ihm stehen, ist durch Jesus Christus in ihm, dass wir rein sind, dass wir seine Gerechtigkeit anhaben, dass wir die weiße Weste bekommen haben und so heilig und tadellos vor ihm stehen. Versteht ihr den Unterschied? In unserem Leben sieht das anders aus. Da bin ich überzeugt. Bei mir ist es auf jeden Fall so. Aber unsere Stellung vor Gott, die ist klar. Die ist rein. Die ist tadellos. Da haben wir eine weiße Weste an in seinen Augen. Und ich hoffe, dieser vierte Vers, der ist ein Stück weit klarer geworden. Auserwählung. Diese große Lehre der Auserwählung, dass Gott Menschen zum ewigen Heil bestimmt hat oder auserwählt hat. Dass wir sagen können, wie auch an anderen Stellen steht, dass wir Auserwählte, Heilige und Geliebte sind, Kolosser 3, Vers 12. Paulus konnte das mit einer Sicherheit schreiben. An die Heiligen, an die Auserwählten und an die Geliebten. Nicht, weil ihr Leben genauso aussah, sondern Gottes Seite. Er erwählt, er spricht heilig, er liebt. Und das ist das, was wir am Ende des vierten Verses noch sehen, in Liebe. Das ist gewissermaßen die Motivation, das ist das, worin das gegründet ist, in seiner unendlichen Liebe zu uns. So sehr hat Gott diese Welt geliebt. Manche Übersetzungen beziehen dieses in der Liebe schon auf die Vorherbestimmung, also auf den nächsten Vers. Und letztlich ist es egal. Weil Gott liebt, erwählt er die Menschen. Weil Gott liebt, bestimmt er sie, seine Kinder zu sein. Und das ist etwas so Großartiges. Wir haben das beim Volk Israel gelesen. Weil er sie liebt, weil er dich liebt. In seiner Liebe hat er in die Weltgeschichte eingegriffen. In seiner Liebe hat er in der Heilsgeschichte den Höhepunkt gesetzt, dass Jesus Christus, der Sohn, der sich für uns hingegeben hat aus voller Liebe, um dich und mich zu retten. Und damit verknüpft haben wir das große Ziel und damit springen wir einmal zum Vers 6. Dort steht, zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade. Zum Preise der Herrlichkeit von des Vaters Gnade. Das ist das große Ziel, dass er geehrt wird dafür. Dass er allen Lob bekommt. Und dahinter steht nichts anderes, wenn wir seine Gnade preisen, dass wir ihn preisen. Ja? Wenn du eine Person für ihre Geduld lobst, dann tust du dieses oder dann gibst du das Lob weiter letztlich an die Person. Damit wird die Person gelobt. Für etwas. Gott wird gelobt für seine Gnade. Diese Gnade kann ich nicht verdienen. Diese Gnade, sie ist ein Geschenk. Wenn wir das singen, dann preisen wir seine Gnade, wir heben aber letztlich den Herrn hoch. Keiner von uns hat Anspruch auf diese Gnade. Keiner von uns kann etwas dafür leisten. Das schließt sich ja gegenseitig aus. Das wäre dann kein Geschenk mehr. Und mit dieser Gnade hat er die Gläubigen begnadigt oder angenehm gemacht, wie es hier heißt. Völlig unverdient. Ein Geschenk ohne Gleichen. Auserwählung und Vorherbestimmung. Reine Gnade. Wodurch hat er das getan? Schaut hinein in Vers 6 ganz am Ende. In dem Geliebten. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Es ist Jesus Christus. In ihm besteht das. In ihm ist diese Gnade vollkommen sichtbar geworden. Das Geschenk, was er uns gemacht hat durch Jesus am Kreuz. Und letztlich hat Gott das wozu getan? Zu seiner Ehre. Ihm gebührt alle Ehre. Er und der Sohn bekommen alle Ehre, so wie Jesus es in Johannes 5 sagt. Alles dient zu seiner Verherrlichung. Und doch gibt es Menschen, die dagegen rebellieren. Die Menschen, die Gott ablehnen und wie Paulus im Römerbrief sagt, weder Gott verherrlichten, noch ihm Dank darbrachten. Und das ist das Problem eines jeden Menschen. Nicht die Erwählung ist das Problem. Darum geht es für die Ungläubigen nicht. Und wenn du hier sitzt und nicht an Jesus Christus glaubst, Wenn du nicht willig bist, ihm zu vertrauen, dich nicht unter ihm zu beugen, deine Schuld zu bekennen, dann hast du ein Problem. Ein Problem für die Ewigkeit. Du hörst den Ruf, wo Jesus sagt, komm zu mir, gib mir deine Schuld, ich möchte sie dir vergeben. Komm zu mir, kehre um von deinem alten Leben, vertrau mir. Das ist der Ruf, auf den der Mensch reagieren muss. Und wenn du das in aufrichtiger Art und Weise tust, dann gehst du durch die Tür der Errettung. Und das macht folgende Veranschaulichung nochmal deutlich. Das ist letztlich, ist jede Veranschaulichung nur eine Krücke für dieses große Thema. Aber, und so beschreibt Benedikt Peters schön in einer ein bisschen ausgeschmückten Geschichte. Er sagt, während wir unsere Lebensstraße ziehen, kommen wir eines Tages an ein Haus vorbei. Und über der Tür finden wir eine Aufschrift, wo steht, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Zwar von eurer Sünde, ich will euch Ruhe geben. Wir nehmen die Einladung beim Wort und treten durch die Tür ein. Wir sind zunächst benommen im Inneren des Hauses. Es ist alles so schön, so heimelig. Wir fühlen uns wohl, wie noch nie in unserem Leben. Wohin unser Blick auch fällt, wir freuen uns über das Gesehene. Endlich sind wir zu Hause. Wir haben gefunden, wonach wir unser ganzes Leben gesucht haben. Und wir drehen uns um und schauen noch einmal zurück. Wir sehen diese Tür, wodurch wir eingetreten sind, und sehen auch ein Schild. Und dort steht erwählt, vor Grundlegung der Welt. Da steht drin, nicht draußen. Draußen haben wir die Einladung gelesen und von drinnen können wir sehen, wie das ineinander greift. Es war kein Zufall. Wir wurden gläubig, Gott hat erwählt. Kannst du wissen, dass du erwählt bist? Ich denke, man kann es wissen, sonst würden die Schreiber darüber nicht so schreiben. Paulus sagt im 1. Thessalonicher 1, Vers 4, wir wissen, dass ihr erwählt seid. Wir wissen, dass ihr erwählt seid. 1. Thessalonicher 1, Vers 4. Kolosser 3, Vers 12. Die Erwählten. Er spricht sie so an. Du kannst es wissen. Aber wie in der Geschichte zu verstehen gegeben, rückblickend. Du kannst nicht vorher durch diese Tür schauen. Und deswegen noch einmal gesagt, diese Lehre der Auserwählung und Vorherbestimmung ist eine Lehre, eine Wahrheit für die Gläubigen, nicht für die Ungläubigen. Und damit kommen wir zum zweiten Aspekt. Wir befinden uns immer noch in der zurückliegenden Ewigkeit, in der Vergangenheit. Es ist, sprengt meinen Kopf, wenn es um die Vorherbestimmung nach seinem Willen geht. Schaut nochmal rein in die Verse 5 und 6. Und wie er uns vorherbestimmt hat zur Sohnschaft durch Jesus Christus für sich selbst nach dem Wohlgefallen seines Willens zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade. Und das ist dieser zweite große Teil, von dem Paulus hier schreibt, die Vorherbestimmung oder das Bestimmen, das Entscheiden, das Festlegen mit einer Absicht. Bestimmt zu etwas. Und hier ist es klar, die Sohnschaft oder die Kindschaft. Dass eine Absicht, ein Ziel mit verbunden, ganz deutlich. Und auch hier diese drei Fragen, wann, wie, wozu, wann vorherbestimmt, das steht nicht explizit eher, aber ist zumindest auch in der Vergangenheit geschrieben. Es ist etwas Vergangenes, was geschehen ist. Es ist bereits passiert. Und es gibt noch einige biblische Begriffe mehr, die wir mit dem Geschehen der Rettung vor unserer Zeit in Verbindung bringen. Ich kann leider bei Weitem nicht auf alles eingehen. Das wird alles sprengen. Aber es ist wunderschön, wenn man darüber nachsinnt und ein kleines Bibelstudium betreibt. 5 Stellen habe ich einfach nur mal genommen. Eine davon ist sogar auch schon Epheser 1. Wenn man sich die alle mal anschaut und ein bisschen auf die Abhängigkeiten achtet, was von wem abhängig ist, die Chronologie, dann können wir letztlich eine gewisse Reihenfolge, eine Ordnung der Errettung feststellen. Was hat Gott als erstes getan, was als nächstes, bis wir dann in Raum und Zeit zu Glauben kommen und umkehren. Ich kann euch ermutigen, nehmt diese Stellen mal, schaut sie euch an, schaut mal die Abhängigkeiten an, was wovor kommt. Ich habe das für mich getan und ich denke letztlich, gibt es ungefähr folgendes Bild und ich werde das nicht lange einblenden, weil es sprengt wirklich den Rahmen. Aber ich hoffe, dass ihr einfach Interesse habt, mal einfach diese Stellen zu lesen und zu schauen, dass ihr auch vielleicht zu diesem Ergebnis kommt, dass wir einerseits Gottes Seite haben und die menschliche Seite, dass Gott, Epheser 1, Vers 11 wird das noch kommen, einen Vorsatz hatte und wir waren vorherbestimmt eben nach diesem Vorsatz, gemäß des Vorsatzes. Also kommt der Vorsatz vor dem Vorherbestimmen. Gott weiß vorher, er kennt vorher, er wählt, er bestimmt vorher. Das sind unsere beiden, Erwählen und Vorherbestimmung. Er beruft alle Menschen, er ruft die Menschen, hört auf das Evangelium und er beruft explizit, wirksames Berufen, er zieht die Menschen. Und da geschieht dieses Geheimnis der Wiedergeburt und der Bekehrung, das Buße und das zum Glaubenskommen, die Rechtfertigung, also sprich, dass du das weiße Kleid anbekommst, dass du richterlich freigesprochen wirst. Dann in unserem Leben die Heiligung, beidseitig, und die Verherrlichung. Das sind so die hauptsächlichen Begriffe, sage ich mal, die die Bibel kennt, wie sie die Rettung in eine gewisse Ordnung bringt. Und da kann man viel drüber nachsinnen, glaubt's mir. Es macht Freude, wenn man sich damit beschäftigt. Und ich werde euch versuchen, nur aufzuzeigen, dass auch die Lehre der Erwählung und der Vorherbestimmung zu Freude führt und dass sie uns in unserem Alltag auch helfen kann. Ich mach's wieder weg. Wir fragen uns viel lieber, wie. Wie ist das geschehen? Und was schreibt Paulus hier? Schaut hinein. Für sich selbst nach dem Wohlgefallen seines Willens oder zu ihm hin nach dem Wohlgefallen seines Willens. Und das drückt nochmal ein Stück weit mehr dieses Liebesverhältnis aus. Für sich hat er das getan. Was ist ja die Absicht? Die Absicht ist ja, Kinder zu bekommen, zu adoptieren. Für sich selbst ein Liebesverhältnis, was hier zum Ausdruck kommt. Die Art und Weise, wie es seinem Willen gefallen hat. Ihm hat es gefallen und deswegen hat er das getan. Nichts konnten wir tun. Auch hier kommt das wieder hervor. Es ist sein Wille, nicht unser Wille, weil es schon geschehen ist. Sein Wille macht das deutlich. Er hat dich geliebt. Und du kannst noch so oft fragen, Gott, warum hast du das alles gemacht? Warum hast du deinen Vorsatz getroffen? Warum hast du Menschen erwählt? Warum hast du vorherbestimmt? Und weißt du, was er dir sagen wird? Weil es mir gefiel. Weil ich dich lieb habe. Und das ist dieser dritte Aspekt oder die dritte Frage, wozu eben zur Sohnschaft oder zur Kindschaft. Diese Vorherbestimmung hat die Absicht der Adoption, der Sohnschaft oder seine Kinder zu sein. Du bist als Kind Gottes Bürger in seinem Reich, das ist etwas ganz Tolles. Du bist Diener des Höchsten. Du bist Freund des Geliebten. Ein Freund gibt sein Leben. Das hat Jesus für dich getan. Aber der Vater hat dich zu seinem Kind gemacht. Wenn du an Jesus Christus glaubst, dann bist du ein Kind Gottes. So hat er die Gemeinde geformt. Er hat dich in seine Familie mit aufgenommen, was ja ein Bild für die Gemeinde ist. Und damit erhältst du dieselben Rechte wie die leiblichen Kinder. Und Paulus sagt das auch in Römer 8, Vers 17, wenn aber Kinder, so sind wir auch Erben. Wir sind Erben Gottes, wir sind Miterben Christi, des Sohnes des Vaters. Wir erben mit ihm. Als Adoptivkinder bekommen wir dieselben Rechte. In dem Sinne zum Beispiel Miterben zu sein. Und wodurch ist sie verwirklicht? Auch hier finden wir es wieder durch Jesus Christus. Und wieder kommen wir zu diesem großen Ziel. Ehre Gottes, Vers 6. Wieder müssten wir da hineinschauen und sehen, ja, zum Preis der Herrlichkeit seiner Gnade. Er wird damit gepriesen, dass er das getan hat. Ich möchte euch noch ein Bild ein bisschen vor Augen malen, wenn ihr nächstes Mal im Supermarkt seid und Äpfel oder Birnen kauft. Vielleicht erinnert ihr euch so ein bisschen dran. Und auch dieses Bild oder auch dieses Beispiel hat natürlich seine Krücken, das ist keine Frage. Du stehst da im Supermarkt und du greifst drei Äpfel raus. Du erwählst drei Äpfel. Hast du die vorher nicht wirklich angeguckt? Du erwählst drei Äpfel, tust sie in deine Papiertüte rein. Die Äpfel konnten nichts dafür. Du hast sie auserwählt. Du hast sie erwählt, du hast sie dann eingekauft und auf dem Weg nach Hause hast du bestimmt, dass du sie nicht einfach runterschlingst, sondern du hast bestimmt, dass du sie mit Liebe zu einem tollen Apfelmus machst. Der Genuss liegt dann auf deiner Seite. Ein wunderbarer, süß schmeckender, zarter Apfelmus. Das ist so ein bisschen so diese Thematik, mal auf einer anderen Ebene. Natürlich hinkt dieses Beispiel, aber vielleicht kommt es uns ein Stück weit ins Gedächtnis. Es sind biblische Wahrheiten, an denen wir zu knabbern haben. Aber es gibt auch Anwendungen dazu und damit kommen wir auf die Zielgerade. Ich möchte einige Anwendungen einfach noch mitbringen, damit es keine bloße Theorie bleibt, was damals in der Ewigkeit geschehen ist, sondern Erwählung und Vorherbestimmung erstens bringen dich in der Heiligung voran. Spurgeon, der große Prediger, sagte, wer um seine Erwählung weiß, wird zu stolz sein, um zu sündigen. Wer um seine Erwählung durch Gott weiß, wird zu stolz sein, um zu sündigen. Die souveräne Erwählung durch Gott mindert nicht deine Verantwortung. Das müssen wir uns vor Augen führen. Du kannst nicht einfach sagen, ja, Gott hat mich ja jetzt erwählt und es ist ja alles safe, weil er hat das ja für die Ewigkeit getan und ich brauche ja nichts mehr machen. Ich kann ja leben, wie ich Bock habe, oder? Überleg einfach nur, wozu Gott dich erwählt hat. Vers 4, um heilig und tadellos vor ihm zu stehen. Und es ist ähnlich wie ein Prinz. Ein Prinz ist hineingeboren in die Familie, er wurde gewissermaßen dadurch als Prinz erwählt, er konnte gar nichts dafür. Er ist Prinz, er hat Anspruch auf den Thron, aber sein Leben muss auch zeigen, dass er ein Prinz ist. Ja, ich denke, die müssen ziemlich viele Verhaltensregeln auswendig lernen, wie sie am Tisch zu sitzen haben, wie sie in der Öffentlichkeit geben sollen und so weiter, wenn man ans Königshaus von Britannien denkt. Also deine Position, die du vor Gott hast, soll in deinem Leben erkennbar sein. Verstehst du? Deswegen ist Erwählung und Vorherbestimmung, die du in diese Position, in die er dich hineingehoben hat, dass sie Auswirkungen hat auf die Praxis. Du kannst nicht sagen, das ist meine Position, die Praxis ist doch egal. Es spielt zusammen. Du hast die Position, aber deine Praxis muss zeigen, ich gehöre zu Jesus, heilig und tadellos. Erwählung und Vorherbestimmung führen dich zweitens in den Lobpreis. Dann vielleicht sitzt du jetzt hier und sagst, Kriegler, ich habe keinen Plan mehr. Das kann durchaus sein. Und es tut mir leid, dann muss ich mich entschuldigen dafür, dass ich mich wahrscheinlich gut genug damit auseinandergesetzt habe und das bestmöglich erklärt habe. Dennoch möchte ich dir eine Sache mitgeben. Gehe weg von dem, ich verstehe das alles nicht, hin zu, Gott versteht es. Er hat das doch niedergeschrieben oder niederschreiben lassen. Er hat das mit einer Leichtigkeit einfach hier hingeschrieben. Seine Gedanken sind weit höher als unsere Gedanken. Schau, wie groß Gott ist, dass er solche Dinge augenscheinlich so einfach nebeneinander stehen lassen kann, wie zwei Schienen, die nebeneinander herführen. Er hat das völlig durchdrungen, er hat das alles in Einklang bringen können, was wir vielleicht nicht können. Das Wirken des Vaters, das Opfer des Sohnes, die Versiegelung des Geistes führen zu was? Schaut hinein in Epheserbrief, Vers 6. Wie endet der Abschnitt zum Vater, zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade? Dann beginnt der Abschnitt zum Sohn. Wie endet der in Vers 12? Damit wir zum Preise seiner Herrlichkeit sein. Vers 14 am Ende zum Preise seiner Herrlichkeit. Es ist der Lobpreis, der da am Ende steht. Er, der das alles in seiner Weisheit, Liebe, Macht, in seiner Vollkommenheit erdacht hat. Vor Grundlegung der Welt. Diesem Gott, der das kann, dem gebührt doch alle Ehre, nicht wahr? Und damit ist ganz eng verbunden, wenn wir ihn erheben. Das ist drittens, Erwählung und Vorherbestimmung treiben dich in wahre Demut. Es kann sein, dass diese Lehre dich angreift. Es kann sein, dass du vielleicht hier vorher warst und sagst, ich bin stolz auf meine Rettung. Das habe ich alles gut hingekriegt. Vielmehr sollten wir demütig fragen, warum ich, Herr? Warum ich? Ich konnte damals in der zurückliegenden Ewigkeit nichts dazu sagen. Warum ich? Und so sagte es eben auch Spurgeon, was ich vorhin schon gesagt hatte, die Erwählung zieht wie keine andere Lehre der Welt dem Gläubigen das letzte Hemd aus. Sie nimmt ihm sein ganzes Vertrauen in sein eigenes Fleisch, jegliches Verlassen auf etwas anderes, außer auf Jesus Christus. Schön zusammengefasst. Und das macht uns doch demütig, oder? Wenn wir verstehen, Ich habe es nicht in meiner Hand. Ich habe es einfach nur verrafft. Ich habe ohne Gott gelebt. Und auch jetzt, ich sündige. Ich brauche Gott. Und auch hier ist, und das ist vielleicht ein zweiter Aspekt zu dieser Demut, Demut unter uns gefragt. Ihr habt jetzt mein Verständnis des Ganzen heute gehört. Ihr habt vielleicht ein völlig anderes Verständnis und manche Dinge, die ihr wusstet oder kanntet, die passen da nicht zu. Auch wir sollen demütig miteinander umgehen zu diesem Thema. Das ist mir noch wichtig zu sagen, dass wir hier nicht jetzt die größten theologischen Diskussionen vom Ast reißen, sondern dass wir in Liebe und Demut aufeinander zugehen und sagen, habe ich nicht verstanden, erklär mir das nochmal oder wie siehst du das? Und wir können da zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Lasst uns darauf bedacht sein, dass in der Demut einer den anderen höher achtet als sich selbst. Ein vierter Punkt, der dich vielleicht überrascht. Erwählung und Vorherbestimmung mehren die Verkündigung des Evangeliums. Ja, vielleicht hast du dir währenddessen die Frage gestellt, Moment, wenn das doch Gott alles in der Ewigkeit schon zurückliegend so erdacht hat, warum müssen wir dann überhaupt das Evangelium verkündigen? Schauen wir mal, was Paulus dazu sagt. Wir schlagen mal 2. Timotheus 2 auf. 2. Timotheus 2, Vers 10. Schaut mal seine Motivation an. Sein Blick darauf. 2. Timotheus 2, Vers 10. Er leidet, sagt er vorher und sagt dann, deswegen erdulde ich alles, um der Auserwählten willen, damit, Absicht, auch sie die Rettung, den Christus ist, mit ewiger Herrlichkeit erlangen. Seht ihr, wie das hier ineinander greift, was Paulus sagt? Er tut das alles, damit er letztlich diejenigen, die auserwählt sind, das Evangelium verkündigt und dass sie zum Glauben kommen. Krass, oder? Und wie gesagt, wir stehen, wenn wir ungläubig sind, vor der Tür. Wir können das nicht wissen, ob er wählt oder nicht. Und um diese Frage geht es deswegen auch nicht. Unser Auftrag ist, zu den Menschen hinzugehen und zu sagen, Jesus Christus ist für dich und für deine Sünde gestorben. Du brauchst Jesus Christus. Ändere dein Leben, kehre um, lebe mit Jesus. Also ist es letztlich ein Motivator, dass wir hingehen und sagen, ja, da sind bestimmt noch welche, die Gott erwählt hat. Lass sie uns das Evangelium bringen. Versteht ihr? Paulus macht das hier deutlich. Finde ich unheimlich klasse, diesen Vers. Und abschließend ein Punkt noch an diejenigen, die nicht glauben. Die Frage des Glaubens ist die entscheidende für die Ungläubigen. Wenn du noch keine persönliche Beziehung zu Jesus Christus hast, zerbrich dir nicht den Kopf über dieses Thema. Das ist nicht deine Aufgabe. Aber ich möchte dir dennoch eine einfache Antwort geben. Klammerst du dich im Vertrauen an Jesus? Vertraust du ihm als Retter und Herrn? Kommst du ohne eigenen Verdienst zu ihm und nimmst ihn wahrhaftig in dein Leben auf? Dann bist du erwählt. Dann gehst du durch diese Tür. Und so hat es auch ganz ähnlich Spurgeon, der große Prediger, gesagt, der mit Fragen konfrontiert wurde, wo gesagt wurde, das ist doch alles nicht fair aus Sicht der Ungläubigen. Und er fragt, ja, gibt es denn unter euch einige, die heilig und von neuem geboren sein möchten, die glauben möchten, die mit Jesus leben möchten? Ja, hier ist jemand, der sagt, ja, ich möchte. Dann hat Gott dich erwählt. So hat er das wohl während seiner Predigt oder seiner Predigten gemacht, gesagt. Versteht ihr das? Diese Tür ist ein gutes Beispiel, was das so ein bisschen deutlich macht. Die entscheidende Frage ist das des Glaubens für all diejenigen, die nicht glauben. Und so haben wir dieses schwierige Thema heute ein bisschen beackert. Gott hat uns durch Paulus diese zwei Teile der geistlichen Segnung deutlich gemacht. Es ist ein unheimliches Geschenk, etwas Gutes, Segen, die er uns gegeben hat. Erwählung vor Grundlegung der Welt, Vorherbestimmung nach seinem Willen. Matrix, Orakel und den Protagonisten, vergesst es. Was nicht egal ist, sind die biblischen Wahrheiten über die Erwählung und die Vorherbestimmung. So nämlich formte Gott die Gemeinde, die weltweite Gemeinde Jesu Christi, jeden Einzelnen, der dazugehört, zu seiner Gemeinde. Und auch wenn viele Fragen offen bleiben, vertraue ihm, erforsche weiter die Schrift Und lass dein Herz offen sein für Veränderung durch Gottes Wort, durch seinen Geist. Amen.